ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen.
Es sind die ersten Raketen dieses Tages, abgeschossen aus Gaza von der palästinensischen Hamas. Militär und Menschen in Israel überrascht. Die israelische Armee hat die Lage nicht unter Kontrolle. Es sieht aus, als ob die gesamte Abwehr an der Grenze zu Gaza komplett versagt hat. Sie wurden im Schlaf überrascht, parallel zum Raketenangriff. Militante Palästinenser durchbrechen die schwer bewachte Grenze von Gaza nach Israel, nehmen Soldaten und Zivilisten als Geiseln, besetzen einige israelische Orte.
Ja, Sie haben es wahrscheinlich erkannt, das war die Tagesschau am 7. Oktober vor einem Jahr. Damals war logischerweise das ganze Ausmaß des Terrorangriffs der Hamas noch nicht abzuschätzen gewesen. Auch die Reaktionen Israels im Verlauf des abgelaufenen Jahres nicht. Mehr darüber gleich von unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler hier im Medienmagazin in der Ausgabe vom 5. Oktober 2024. Dann hören Sie noch ein Interview, was ich am Rande der Preisverleihung Lange Atem aufgezeichnet habe mit einer Preisträgerin. Und wir nähern uns mal diesem Phänomen der Mediatheken, die ja immer stärker ins Blickfeld der Medienpolitik geraten. Sowie es ist noch ein Jubiläum zu würdigen. Am 1. Oktober 2016 startete damals das junge Angebot von Funk. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und die Gewinnerin heißt Maja Götz.
Ja, das war ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem Kriminaltheater in dieser Woche am 1. Oktober. Zum 17. Mal wurden in Berlin Journalistinnen und Journalisten durch den Deutschen Journalistenverband Berlin und JVBB mit dem Langen Atem geehrt. Einer meiner Lieblingspreise, nicht weil ich selbst mal nominiert war und weil ich dadurch weiß, wie stark die Konkurrenz jedes Mal ist, wie auch in diesem Jahr. Zum Beispiel gab es die Nominierung für das Politik und Wir-Format des RBB auf Twitch. Es wurden bei Zeit Online wurde ein Porträt, ein ukrainisches Paar mit Fernbeziehung Ukraine-Deutschland nominiert. Dann gab es die Tesla-Files, Sie erinnern sich vielleicht nochmal, die geleakt wurden vom Handelsblatt, dann veröffentlicht. Auch im Inforadio gab es eine sehr interessante Geschichte, nämlich intensiv 3 Jahre für die Pflege. Dort wurden 4 Protagonisten über mehrere Jahre eben sozusagen mit dem Mikrofon begleitet. Dann die Geheimakte Kabul von der Zeit, investigative Recherche über den deutschen Abzug aus Afghanistan, hat übrigens einen ersten Preis bekommen. Und eine interessante, wie ich finde, den Alltag auch betreffende Geschichte, dort wurde praktisch in der Märkischen Allgemeinen Zeitung über die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in der Potsdamer Führerscheinstelle berichtet. Auch das war preiswürdig. Und Sie haben schon eben den Namen gehört, leicht, ich sag mal, tief versteckt im Kriminaltheater durch mein Mikrofon. Deswegen, ich stelle Ihnen jetzt die beste Newcomerin vor, die mit einem ersten Preis porträtiert wurde. Sie stellt sich nochmal selbst vor.
Ich bin Maja Götz, ich bin 22 und ich habe in diesem Sommer meine studienbegleitende Journalismusausbildung am IFP in München abgeschlossen. Hier in Berlin studiere ich parallel Literaturwissenschaft an der Humboldt-Uni und ich arbeite als freie Journalistin unter anderem für Monopol und die NZZ. Und vor 3 Jahren habe ich einen Blog gegründet, der heißt Semikolon. Und auf diesem Blog berichte ich gemeinsam mit der Künstlerin Lynn Reusse über mentale Gesundheit.
Da will ich gleich ansetzen. Mentale Gesundheit. Da kann man sich schon was vorstellen. Also ob es einem gut geht, mental, geistig und fit. Aber was meinen Sie genau, wenn Sie auf Ihrem Blog dieses Thema wahrscheinlich auch ein bisschen einengen und für Menschen sichtbar machen, die möglicherweise Probleme haben?
Für mentale Gesundheit gibt es natürlich klare Definitionen, die sind im ICD-11 festgehalten, also der Diagnosenklassifizierung quasi. Und ich würde sagen, genau in diesem jeder kennt, mir geht's mal nicht so gut, versus wann ist eine Erkrankung, das ist ein Spannungsfeld irgendwie. Aber eine Erkrankung ist dann da, wenn es alltagseinschränkend ist, wenn dieses Gefühl, mir geht's nicht gut, über einen langen Zeitraum da ist.
Machen Sie mal ein Beispiel, ab wann fängt's an?
Das ist natürlich von Erkrankung zu Erkrankung unterschiedlich. Also wir berichten ja über ganz verschiedene Störungsbilder, aber von mir geht's gerade nicht so gut zu einer Depression gibt es eben einfach Kriterien, eine ganz klare Klassifikation, wie lange die Phase sein muss, welche Symptome begleitend da sind. Also da müssen dann verschieden viele erfüllt sein, zum Beispiel eine Antriebsminderung, Schlafstörungen, Störungen im Essverhalten. Das sind ganz unterschiedliche Sachen.
Warum kommt man als Journalistin auf die Idee, dass zu bündeln und öffentlich zu machen und vielleicht auch zu helfen? Sie sind ja keine Medizinstudentin gewesen, sondern Journalistin. Da gibt es ja Themen wie Sand am Meer.
Das stimmt natürlich. Ich würde sagen, dass mich das aus meinem persönlichen Umfeld sehr viel berührt hat, das Thema, dass ich viel davon gehört habe. Gerade mit Corona sind die Zahlen von psychischen Erkrankungen, insbesondere bei jungen Leuten, extrem angestiegen. Und ich habe so gemerkt, wenn ich einen Schritt rausgehe aus meiner Blase, dann ist da aber auch viel Nichtwissen und viele Fragen. Und deswegen war es mir wichtig, dieses Thema auch in der großen Bandbreite, die das mit sich bringt, darzustellen.
Sind Sie ja ausgezeichnet worden für langen Atem. Ich habe gehört, Sie machen das ehrenamtlich und quasi auch irgendwie nebenbei, ne? Wie schwierig ist es, so ein Projekt aufzusetzen als ehrenamtliche Journalistin dann?
Ja, ich würde sagen, dass der Unterschied eben ist, dass es nicht nur ich schreibe über was, weil es mir ein Anliegen ist, sondern auch, ich stelle meine journalistische Arbeit zur Verfügung. Und das ist eben Arbeit und ich mache es bewusst ehrenamtlich. Viele Themen könnte ich wahrscheinlich auch pitchen, vielleicht Geld damit verdienen, aber mir geht es da sehr darum, so zugänglich zu sein, dass es keine Paywall gibt, dass es vielleicht ja, einem auf Instagram mal begegnet und man klickt sich mal rein und dass das irgendwie so möglich ist, auf die Art und Weise liegt, auch an Lynn Reusen, mit der ich das Projekt gemeinsam mache. Mit ihr kuratiere ich die Themen, mit ihr tausche ich mich ganz viel aus, mit ihr habe ich auch das Konzept zusammen entwickelt. Und das funktioniert nur, weil wir uns so gut verstehen auch und weil wir uns auch den Rücken frei halten und da in einer sehr guten Kommunikation sind miteinander.
Aber Geld kann man damit nicht verdienen, oder?
Wir tun es zumindest gerade nicht. Also falls sich Sponsoren da berufen fühlen, würden wir uns natürlich freuen. Aber so kitschig das vielleicht klingt, ich freue mich tatsächlich jedes Mal so sehr, wenn mir eine betroffene Person schreibt. Mir hat einmal schon eine Person geschrieben, dass sie sich unseretwegen ein Semikolon hat tätowieren lassen, weil sie durch uns auf dieses Zeichen, was in der Mental Health Community für überstandene Suizidalität beziehungsweise die bewusste Entscheidung, mit dem Leben weiterzumachen, statt es zu beenden, steht, genau, dass eine Person sich das hat tätowieren lassen. Und das hat mich so berührt. Und deswegen ist es auf jeden Fall für uns eine gute Entscheidung, das auch ehrenamtlich zu machen.
Nun hat die Jury Sie auserwählt. Macht das was mit Ihnen? Gibt das nochmal irgendwie sowas wie einen Schub, dran zu bleiben? Oder wie können Sie Ihre Gefühle beschreiben?
Ja, ich freue mich riesig darüber. Es sind ja auch wahnsinnig tolle KollegInnen hier mit mir nominiert worden. Und ich freue mich aber besonders, dass ein Projekt, was keine renommierte Redaktion hinter sich hat, keinen großen Namen drauf hat, so gesehen wird. Und das ich finde es wahnsinnig ermutigend, an einem Thema dran zu bleiben, was mir so wichtig ist.
Können Sie das empfehlen jetzt? Also natürlich, den Preis nimmt man gerne mit, aber in diesem Bereich tätig zu werden? Oder ist das bis auf die Sternstunde heute vielleicht dann doch eher alltägliche Quälerei?
Für mich ist es ganz viel wert, weil ich die Erfahrung bei der Arbeit so wichtig finde und auch durch diesen Rahmen, den wir uns selbst geben, Raum dafür da ist, zu reflektieren, auf welche Art sollte Berichterstattung über mentale Gesundheit beispielsweise passieren. Und ich glaube, dieser Denkraum ist fundamental wichtig für meinen Beruf als Journalistin.
Herzlichen Glückwunsch, obwohl man sich nicht mit der Sache gemein machen soll als Journalist, aber ich finde es wirklich gut, dass die Jury Sie ausgewählt hat. Toi, toi, toi dann für die weitere Zeit.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Sie finden den Blog einfach, indem Sie in die Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben, Semikolon, Blog und vielleicht auch noch den Namen der Preisträgerin Maja Görz.
Was klingt wie eine Party, ist in Wirklichkeit die reine Solidarität. Bet Karma ist nicht viel mehr als eine Tankstelle, vielleicht 20 Kilometer östlich vom Gazastreifen. Dort fahren Schwertransporter mit Panzern vorbei, überall sind Soldaten. Und Horim und seine Freunde haben hier etwas aufgebaut. Grillen für die IDF, die israelischen Streitkräfte, steht auf seinem T-Shirt. Und das riecht man auch. Hier ist der Sammelpunkt der Soldaten. Von hier ziehen sie los in den Kampf. Uns ist es wichtig, dass sie mit vollem Magen losziehen. In der Stunde der Not vereint sich das ganze Volk Israel, ganz gleich ob rechts oder links. Hier schauen wir nicht auf die Politik. Wir sehen unsere Brüder und sehen den Sieg des Staates Israel. Nur wenige Kilometer entfernt ist das Grauen. Nicht weit von hier liegen die Ortschaften, in die die Terroristen der Hamas eingedrungen sind und Menschen abgeschlachtet haben. Mindestens 1200 Israelis sind ums Leben gekommen, mehr als 100 allein in der Ortschaft Be'er.
Das war der ARD-Hörfunk-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler vor fast einem Jahr. Er ist uns jetzt live wieder zugeschaltet. Bevor Sie uns vielleicht erklären, wie sich diese Zeit verändert hat, dieses eine Jahr auch als Berichterstatter, vielleicht ganz kurze Erklärungen oder Informationen, wie Sie zurzeit in Tel Aviv die aktuelle Lage wahrnehmen.
Naja, wir sind hier jetzt geprägt vor dem, was bevorsteht. Das ist zum einen das Gedenken an den 7. Oktober. Da ist noch gar nicht klar, wie kann das überhaupt stattfinden. Es gibt hier gerade Einschränkungen von öffentlichen Veranstaltungen. Eigentlich war hier in Tel Aviv ein großes öffentliches Gedenken mit Hunderttausenden geplant. Gerade können hier nur nach den Heimatschutzvorgaben 1000 Menschen außen zusammenkommen, weil es einfach gefährlich ist, weil wir in den letzten Tagen immer wieder Raketenalarm hatten. Das könnte diese Veranstaltung ein bisschen natürlich durcheinander bringen. Und gleichzeitig haben wir die laufende Aggression, also das Vorrücken der Israelis im Libanon, den Beschuss von dort, den es auch immer wieder gibt, heute den ganzen Tag Raketenalarm im Norden Israels und dann natürlich die drohende große Eskalation. Es gab jetzt vor ein paar Tagen 181 Raketen, die aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurden. Auch hier in Tel Aviv gab es Einschläge. Und natürlich dann die Frage, was macht Israel? Da ist ein Gegenschlag angekündigt, der könnte auch in den nächsten Stunden passieren. Und das könnte dann natürlich hier nochmal die Stimmung ziemlich brenzlig machen.
Also für mich ist das so ein klassischer Showdown. Ich will nicht sagen wie in der Western-Dramaturgie, aber es läuft ja alles auf diesen 7. Oktober hin. Sehen Sie das auch so?
Also zumindest ist das ein Tag, wo es unterschiedliche Interessen gibt, will ich mal sagen. Es gibt die Angehörigen der Geiseln, die hier die letzten Wochen und Monate immer sehr stark auf den Straßen waren, die auch Vorwürfe an die Regierung erhoben haben, die gesagt haben, ihr habt erstens keine Verantwortung übernommen, was da passiert ist. Es war auch ein Versagen der israelischen Sicherheitskräfte und dafür steht auch die Regierung, müsste die Regierung auch gerade stehen. Das war zum anderen der Vorwurf, ihr tut nicht genug dafür, dass die Geiseln, es sind ja immer noch 101 Geisel im Gazastreifen verschleppt, dass die freikommen, dass es einen Deal gibt, dass die Waffen dort schweigen, das wollt ihr nicht. Naja, und zum anderen gibt es, glaube ich, schon auch ein gewisses Interesse von der Regierung Netanyahu, von eben diesem Trauma und dem Versagen und der Trauer abzulenken und Israel wieder als das starke Land darzustellen, was jetzt zurückschlägt und zwar immer härter zurückschlägt, als es getroffen wurde, jetzt eben dabei ist, die Hisbollah zu zerstören, sich sogar nicht scheut, sich mit dem Iran anzulegen und der Krieg im Gazastreifen geht auch weiter, das glaubt man einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Also das ist so ein bisschen die Haltung und es gibt dafür auch, das muss man auch sagen, hier in Israel viel Zustimmung. Viele sagen, es ist gut, dass die Regierung jetzt aggressiv vorgeht gegen die Hisbollah im Libanon. Das hätte sie schon längst tun müssen.
Der Hintergrund meiner Frage war auch so ein bisschen, Krieg ist ja eine Inszenierung um die Deutungshoheit. Sie sind jetzt seit einem Jahr quasi im Dauereinsatz. Sie waren vorher vergleichsweise in ruhigen Italien mit Zwischenstopp in Deutschland. Was hat dieses Jahr mit Ihnen gemacht und mit dem Journalismus? Denn Sie stören ja diese Inszenierung um die Deutung.
Ja, das stimmt, ich störe. Das kann man so sagen. Es gibt natürlich im Krieg von beiden Parteien oder von den Parteien, mit denen man es zu tun hat, sind ja mehrere Gegner, gegen die Israel kämpft, immer auch die Narrative von denen, die man dann so repräsentiert bekommt. Also die israelischen Streitkräfte sagen zum Beispiel immer, es handelt sich um präzise, genaue Schläge, die durchgeführt werden auf Basis von großer und wichtiger Geheimdienstinformationen. Man hat immer Terrorziele bekämpft, man hat immer Kämpfer töten wollen. Das ist immer das, was wir übermittelt bekommen. Und von der anderen Seite, zum Beispiel, wenn ich jetzt über Gaza rede, gibt es dann doch auch viele Berichte über tatsächlich viele, viele zivile Opfer, die wir dort sehen, Frauen, Kinder, die sterben, die große flächendeckende Zerstörung, die es dort gibt, landwirtschaftliche Flächen, zwei Drittel und mehr, die nicht mehr nutzbar sind. Also das ist das Thema, was wir von der anderen Seite gespiegelt bekommen. Und das wird natürlich auch dann wiederum von der Hamas und anderen propagandistisch ausgeschlachtet. Das ist gar nicht so einfach, da sozusagen den Überblick zu bekommen. Ich glaube, die einzige Chance, die man als Journalist hat, ist, möglichst viele Quellen übereinander zu legen, sich auf keinen Fall einem Narrativ unterzuordnen, so schwer das ist. Und das ist dann wirklich manchmal schwer, sondern versuchen, ein möglichst genaues Bild abzugeben. Und das, was Sie gefragt haben zu mir persönlich, also ich glaube, man muss hier sehr aufpassen bei dem ganzen Hin und Her, wenn immer wieder davon geredet wird, ja, jetzt sind wir so nah wie nie an der Waffenruhe und jetzt gibt es hier Fortschritte oder da, dass man nicht zynisch wird. Denn diese Fortschritte sehen wir nicht. Ich erlebe seit einem Jahr, dass das Ganze tatsächlich immer schlimmer wird, dass hier keine Fantasie besteht, das Ganze friedlich zu lösen, sondern dass man immer die Logik hat, wenn einer mich schlägt, dann schlage ich doppelt so hart zurück. Und das ist natürlich etwas, was in die totale Eskalation führt. Und das erleben wir gerade.
Erleben Sie auch, dass Sie nicht ins Gaza-Gebiet reisen dürfen, also dass Israel Ihre Arbeit behindert?
Das ist eindeutig so. Ich war einmal im Gazastreifen embedded mit der israelischen Armee. Da bekommt man dann, oder da habe ich jetzt einen schönen Tunnel zu sehen bekommen, den die Hamas dann angeblich gebaut hat. Der war eindrucksvoll. Man hat auch die Zerstörung an der Grenzanlage gesehen. Das war für meine Berichterstattung schon auch wichtig, das mal zu sehen. Aber natürlich habe ich da keinen Palästinenser getroffen und ich habe das gezeigt bekommen, was man sieht. Das muss man dann in der Berichterstattung auch ganz klar einordnen. Und natürlich ist das ein großes Problem, dass wir nicht direkt aus dem Gazastreifen aus eigener Anschauung berichten können. Es gibt hier vom Verband der Auslandspresse, in dem ich auch Mitglied bin, schon die zweite Klage jetzt vor dem obersten Gerichtshof in Israel, Journalisten Zugang zu geben, denn das ist natürlich ein Verstoß gegen die Pressefreiheit, wenn man dann gleichzeitig eben noch sieht, wie viele Journalisten, also Ortskräfte in Gaza tatsächlich getötet wurden bei den Kampfhandlungen. Das sind Leute, auf die wir uns zum Teil auch verlassen. Wir müssen, die sind für uns Auge und Ohr und wir müssen mit denen zusammenarbeiten, damit wir überhaupt Bilder und Töne bekommen. Und es ist aber wirklich schwer, ein gutes Bild zu bekommen. Ich mache ein Beispiel, ich habe jetzt ein Stück gemacht über die Zerstörung in Gaza, nach einem Jahr Krieg. Und da habe ich dann natürlich versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich konnte telefonieren, ich habe dann Audio-Messages bekommen, aber ich kann das selber nicht sehen. Und das ist ein großes Problem. Ich sehe das von Bildern, ich sehe das aus Studien. Ich versuche mich schlau zu machen, wie es geht. Aber natürlich muss man als Journalist eigentlich vor Ort sein.
Es gab kürzlich einen offenen Brief von Medienschaffenden an den Ministerpräsidenten des Staates Israel und an den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten. Und darin wurde genau das gefordert, dass man Journalisten frei berichten lassen soll. Ist sowas eher symbolisch oder macht das Eindruck? Was wissen Sie?
Also meines Wissens macht das keinen Eindruck. Es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass wir in den Gazastreifen reingelassen werden. Das wäre überfällig, wie gesagt. Da gibt es ja natürlich auch Dinge, die dann ans Licht kommen würden, wie Massengräber. Da kann man das ganze Ausmaß der Zerstörung sehen. Da kann man auch sehen, natürlich, wie israelische Soldaten bestimmte Gebiete hinterlassen haben und dort für Verwüstung gesorgt haben. Da kann man dann auch mit Leuten reden, die dann einem davon berichten, was da wirklich ins Visier genommen wurde, wie auf Zivilisten geschossen wurde, wie dieser Krieg eben mehr war als ein Kampf gegen eine Terrorgruppe, sondern aus der Sicht der Palästinenser eben die Vernichtung von Lebensgrundlagen im Gazastreifen war. Das könnte man sich dann angucken und sich das aus eigener Anschauung eben erfahren. Aber das geht nicht. Und ich glaube auch, dass die Regierung kein Interesse daran hat. Ich glaube, das gab es aber auch noch nicht, dass ein Jahr lang ein Gebiet, das jetzt im Zentrum der Weltgeschichte steht, so muss man es ja sagen, tatsächlich für Berichterstattung gesperrt ist. Und das ist ein Zustand, den man nicht hinnehmen kann. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Aufrufe natürlich wichtig sind, dass wir das deutlich machen, dass wir da transparent sind und dass wir auch darüber reden jetzt heute. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie beeindruckt.
Aber Reporter ohne Grenzen steht an Ihrer Seite. Zumindest registrieren Sie akribisch alle Verletzungen. Und auf der Rangliste der Pressefreiheit stehen die palästinensischen Gebiete auf Platz 157 und 180. Ganz kurze Prognose, Sie werden gleich wieder weitergeschaltet zu den anderen Kolleginnen und Kollegen in der ARD. Wie schätzen Sie quasi tatsächlich die Konfliktlösung ein? Nur diplomatisch oder wird eine Seite gewinnen?
Also es geht ja am Ende nur, wenn man sich vorstellt, es wohnen hier Palästinenser und es wohnen Israelis, jüdische Israelis, und die werden hier nicht mehr weggehen. Und die müssen irgendwie einen Weg finden, um hier zusammen zu leben. Das fängt damit an, dass man den Schmerz der jeweils anderen Seite anerkennt. Und das fängt aber auch damit an, dann, dass man Kooperation sucht, dass man anderen Leuten Raum gibt, dass man anderen Leuten Perspektiven gibt. Das alles ist nicht geplant. Zum Beispiel, wenn man sich den Gazastreifen anguckt, da gibt es überhaupt keine Idee, wie die Menschen dort weiterleben sollen. Und das züchtet dann natürlich neuen Hass, das züchtet neue Gewalt. Ich glaube, es geht nur, wenn man Menschen, die hier leben, die Perspektive gibt, auch selbstbestimmt, frei und in Würde zu leben. Und das ist zurzeit ziemlich eingeschränkt.
Meint ARD-Hörfunk-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler, in Israel stationiert. Vielen Dank. Wir haben gleich eine neue Schalte. Und zwar geht es jetzt in das Haus des Rundfunks, nicht weit von der Medienstadt entfernt. Aber wir müssen reden, und zwar über Mediatheken. Denn das gute alte lineare Fernsehen ist zwar nicht tot zu kriegen. Noch immer sitzen jeden Abend viele Millionen Menschen vor den Geräten. Aber was sie gucken, verändert sich dann doch. Denn längst nicht mehr alle Endgeräte sind auf ein klassisches Fernsehprogramm eingestellt. Zunehmend wird im zeitunabhängig, zeitsouverän in den Mediatheken geschaut. Das sind in erster Linie Serien, Filme, aber auch Sport und Dokus. Bei den Privaten sind Unterhaltungsshows sehr beliebt. Stefan Raab feierte vor rund 2 Wochen sein Comeback beim Streamingdienst RTL Plus, aber auch Reality-Formate sowie Comedy werden vom Publikum nachgefragt. Doch wie beeinflusst das zeitunabhängige Fernsehen eigentlich die Programmplanung? Ändert sich da gerade was? Wird sich das Fernsehen vielleicht schräger und vielfältiger entwickeln? Michael Mayer hat sich da auf Spurensuche nämlich gemacht. Und hallo, Michael, zugeschaltet jetzt aus dem HDR. Wir wollen ja über Programmplanung sprechen und du hast mal ein Beispiel mitgebracht.
Genau, und zwar die Serie Asbest, die lief Anfang letzten Jahres in der ARD und wurde dann online gestellt, und sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Mediatheken die Programmplanung und die Produktion verändern. Um jetzt mal ins Thema reinzukommen, habe ich mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht.
Entweder ich bin der Vorzeige Kamake Fußballprofi oder ich bin im Knast.
Was habt ihr gemacht? Fahr einfach, fahr!
Du hast gestochen, es war alles deine Idee. Und du hast gesagt, wir sollen das mitmachen, weil du das Geld brauchst.
Ja, die 5-teilige Serie, in der der aufstrebende Fußballstar Momo im Gefängnis landet und sich sein ganzes Leben verändert, die zeigt, dass eben auch kritische Stoffe heute umsetzbar sind. Also es geht um die Zustände in migrantischen Communities, aber auch um Korruption und Sadismus im Gefängnisalltag. Und die Figuren, die sind sehr vielschichtig, also die folgen nicht unbedingt so diesem klassischen Gut-Böse-Schema. Und das ist ganz typisch für so Produktionen, die sich hauptsächlich in der Mediathek oder für die Mediathek gemacht sind. Ich habe mal mit Jan Freitag gesprochen. Er ist freier Medienkritiker, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Und er meint, dass derlei Produktionen nur entstehen können, weil der Zwang zu hoher Quote und Formatbegrenzung durch die Mediatheken teilweise weggefallen seien.
Tatsächlich so, dass wenn man sich die Formate der vergangenen, nehmen wir einfach mal der vergangenen 2 Jahre anschaut, die insbesondere in der ARD und ZDF-Mediathek gelaufen sind, dass die ein ungleich höheres Risikobewusstsein entwickelt haben, dass die Charaktere darin stärker, dass die gesamte gesellschaftliche Breite darstellen müssen, dass diese klassische Aufteilung von Besetzungen, von Casts, die früher insbesondere fiktionale Programme geprägt haben, nämlich starke handelnde Männer, das heißt, das Personal der digital versendeten Fiktion spiegelt tatsächlich erst jetzt die ganze Bandbreite unserer Gesellschaft wider.
Ja, und das liegt vor allem daran, dass die Nutzer und Nutzerinnen der Mediatheken in der Regel jünger, also oft weit unter 50 sind und daher andere Sehgewohnheiten haben. Und für die macht man dann eben verstärkt Programm.
Ich nehme mal an, es gibt da richtig verlässliche Daten. Kann man eine Aussage darüber treffen, wer dann wann wie guckt?
Ja, also nicht so ganz. Also man kann auf jeden Fall sagen, 2,3 Millionen Zuschauer nutzen jeden Tag die ARD-Mediathek. Also damit liegt die ARD auch vor den Kollegen zum Beispiel vom ZDF. Und man kann sagen, als Faustregel, je jünger das Publikum, desto mehr wird nicht linear in den Mediatheken geschaut. Das hat mir Sophie Burkhardt erzählt. Sie ist Channel-Managerin der ARD-Mediathek. Aber durchaus auch die Älteren entdecken zunehmend die Mediatheken. Also für manche Programme, zum Beispiel die Serie Babylon Berlin, kommen gerade mal 30% über die Mediathek. Und bei Asbest, also von diesem Beispiel am Anfang, da waren es schon 83%, die zeitunabhängig geschaut haben, hat mir Burkhardt erzählt. Das sei aber bei jeder Serie, bei jedem Film oder Doku unterschiedlich und man bewerte es dann auch unterschiedlich.
Wir schauen jedes einzelne Programm an. Wir nehmen das in die Hand und sagen, für welche Plattform machen wir das? Auf welcher Plattform soll es funktionieren? Was ist die Primärplattform? Und dann haben wir für diese Primärplattform qualitative, aber eben auch quantitative Ziele. Und dann gibt es manche Dinge, die nehmen wir auf der jeweils anderen Plattform auch noch prominent mit. In der Mediathek ist ja eh immer alles zu finden. Aber da nehmen wir natürlich auch Dinge aus dem Fernsehen prominent mit. Also den Tatort schauen die Leute auch in der Mediathek. Und andersrum eben auch, dass wir gerade im dokumentarischen Bereich wenn was Spannendes für die Mediathek gemacht wird, das dann auch gesendet wird.
Also wenn man so will, lineares Fernsehen und die Mediatheken sind kommunizierende Röhren, die sich ergänzen. Aber was auch noch interessant ist, also die Produktionen, die für so eine bisschen spitzere Zielgruppe produziert werden, zum Beispiel die Queerie-Serie All You Need in der ARD oder Becoming Charlie im ZDF über ein non-binäres Mädchen, die werden linear dann schon mal in die Spartenkanäle abgeschoben, sagen wir mal in Anführungszeichen, ARD One oder ZDF Neo, oder werden weit nach Mitternacht gesendet. Das ist ja auch insofern interessant, weil es jetzt gerade diese Debatte gibt über die Spartenkanäle, welche da möglicherweise abgeschafft werden. Also da entdeckt man durchaus auch sehr spannende Produktionen.
Ja, die teilweise auch deswegen da sind, damit sie überhaupt in der Mediathek laufen können. Also da braucht es auch die lineare Ausstrahlung. Aber bei der Frage ist ja, also bei dieser ganzen Debatte, guckt man noch linear oder schon in der Mediathek, sind denn die klassischen Einschaltquoten überhaupt noch so aussagefähig? Über die wird ja immer berichtet, ne? Und jeden Morgen, weiß ich nicht, um 9 Uhr kriegen die Chefs ihre Zahlen. Aber was sagen die eigentlich noch wirklich aus?
Ja, nicht mehr so viel. Also wenn man mit dem Programmmacher und Programmmacherinnen spricht, dann sagen die also eben nicht mehr so viel. Normalerweise enthalten sie ja auch nicht die Klicks der Mediatheken. Und das wäre auch schwierig abzubilden, hat mir Sophie Burkhardt von der ARD erzählt, da ja zum Beispiel bei einer neuen Serie die Zuschauer erst nach und nach, also manchmal erst so nach Wochen oder Monaten auf eine Produktion aufmerksam werden und sie dann schauen. Und das könnte man ja schwer mit den klassischen Quoten vergleichen, die ja, wie du gesagt hast, also gleich am nächsten Morgen schon erhältlich sind. Und so sehen es auch die privaten Programmmacher übrigens. Bei Join, der Mediathek von Pro7Sat1, sieht man den lang etablierten morgendlichen Blick auf die Quoten des Vortags jedenfalls als nicht mehr so wichtig an, antwortet eine Join-Sprecherin schriftlich.
Wir betrachten die sogenannte Gesamtreichweite über alle Plattformen hinweg. Das Gute, diese Strategie führt zu steilem Wachstum auf Join. Sowohl bei der Sehdauer als auch bei den ZuschauerInnen, den Video-Usern. Wir steigern zudem insbesondere bei unseren großen, vertrauten Marken. Als Beispiel seien hier die Landarztpraxis und Germany's Next Topmodel genannt. Schon jetzt die Reichweiten in den jeweils relevanten Zielgruppen erheblich.
Man muss ja dazu sagen, die Privaten, die sind ja schon noch in einer anderen Lage, denn Plattformen wie RTL Plus oder teilweise auch Join, die versuchen ja, möglichst viele Zuschauer zu einem Abo zu bewegen. Und die meisten Sendungen auf diesen Plattformen sind zwar gratis abzurufen, aber manche Inhalte wie zum Beispiel Livestreams oder bestimmte Produktionen sind dann eben nur per Abo verfügbar. Und diese Inhalte müssen natürlich möglichst attraktiv für viele Zuschauer und Zuschauerinnen sein. Das sind dann Produktionen wie das Dinner-Duell oder Comedy oder Showformate wie die Rhinos oder Bulletproof, die Challenge. Ich muss ehrlich gestehen, ich kannte ja auch nicht alles davon, aber das sind Formate, die da offenbar sehr gut funktionieren.
Wir müssen vielleicht zum Schluss nochmal über Stefan Raab sprechen und sein Comeback auf RTL Plus kürzlich. Werden wir denn nun vermehrt auch Shows bei den Streamingdiensten sehen? Also finden quasi die Mediatheken jetzt das Live-Fernsehen oder das lineare Fernsehen?
Ja, ganz spannende Frage. Also das ist sozusagen auch die Debatte, die gerade in der Branche geführt wird. Also ich würde sagen, der Serien- und Filmhype, der ist jetzt nicht unbedingt vorbei, aber man muss ja bedenken, diese Serien- und Filmproduktionen, die sind teuer, die sind auch sehr langfristig und da sind im Vergleich natürlich diese Showformate wie die von Stefan Raab kurzfristiger herzustellen, die sind unterm Strich auch billiger, also auch wenn man jetzt das Millionenhonorar von Raab mal in Rechnung stellt. Insofern werden wir bei den Streamern vermehrt sicherlich auch andere Formate sehen, die eben günstiger herzustellen sind, und das sind dann eben Shows wie die von Stefan Raab oder Reality-Formate wie die Doku mit den Kaulitz-Brüdern bei Netflix. Insofern wird sich die Streaming-Landschaft da so ein bisschen dem Fernsehen eher annähern.
Die Mediatheken werden linearer, das Fernsehen wird immer mehr zu einer Abspielstätte von fertiger Ware und reduziert Live-Produkte. Das ist sozusagen die Zusammenfassung, kann man schon so sagen. Vielen Dank, Michael Mayer, bis hierhin. Das war Funk vor 8 Jahren, am 1. Oktober 2016 genau. Und wenn man an Mediatheken mit ihrer zeitsouveränen Nutzung denkt, ist Funk, das sogenannte junge Angebot von ARD und ZDF, sehr wahrscheinlich nicht sofort in ihrem Blick. Da rangieren also Netflix und Co. und die Mediatheken von ARD und ZDF weit vorn. Das liegt natürlich auch daran, dass sich Funk eher als Content-Netzwerk versteht und nicht nur in der eigenen Mediathek unter funk.net agiert, sondern in diversen Mediatheken auftaucht. Zitat: 78% der Funk-Zielgruppe haben bereits Funkinhalte auf Plattformen wie TikTok, YouTube, Instagram und Spotify genutzt. Damit liegt die Nutzung 6 Prozentpunkte über den Zahlen des Vorjahres. Zitat Ende. Das sind neueste Ergebnisse der Medienforschung, Zahlen aus der neuesten Funk-Bekanntheitsstudie. Darüber habe ich mich in einem Schaltgespräch mit den Funkverantwortlichen von ARD und ZDF zugeschaltet, Christine Blum und Philipp Schild, unterhalten können und zunächst gefragt, ob der Grad des Zuwachses an jungen Menschen vorrangig das sei, worauf nach 8 Jahren Funk geschaut werde.
Unser Auftrag ist ja schon, ein qualitativ hochwertiges und auch vielfältiges Angebot für eine Zielgruppe zu machen, die eben 14 bis 29 ist. Und am Ende ist natürlich so eine Metrik, wie wird es dann angenommen, für uns total wichtig, weil es eine Bestätigung dafür ist, dass wir durchdringen, weil wir in einem Markt agieren, der wirklich einfach auch sehr viele Konkurrenzangebote einen Klick weiter hat. Und das bedeutet schon, dass man, glaube ich, so einem Zuwachs was beimessen darf und sagen kann, dass es auch ein Erfolg ist.
Ihr habt ja anders als die Erwachsenenprogramme tatsächlich das Problem, dass euer Publikum aus der von der Medienpolitik definierten Altersgrenze von 14 bis 29 herauswächst. Wie löst ihr denn diese Herausforderung? Dass ihr wartet, dass das Publikum sich verjüngt, oder kann man da nachhelfen?
Genau, wir sitzen einfach hier und warten, bis das Publikum rausgewachsen ist, und dann gehen wir raus und suchen einfach die Neuen. Nein, natürlich ist das eine riesige Herausforderung für uns, und wir finden aber auch diesen Auftrag, glaube ich, deshalb einfach so spannend, wirklich bei 14 bis 29 auch zu bleiben und deshalb zu gucken, was für neue Formate müssen wir da entwickeln, welche Herausforderungen haben wir da an der Stelle, wirklich auch die Lebensrealität von den Leuten immer wieder neu abzubilden. Das sind mittlerweile auch wirklich richtige Generationen, die da rausgewachsen sind, und wiederum neue Generationen, also Generation Alpha wächst gerade bei uns rein. Und auf der anderen Seite ist aber auch spannend für uns, wie können wir auch Formate, die wir schon lange haben, auch weiterentwickeln, dass sie noch in dieser Zielgruppe einfach bleiben und da auch einfach die Lebensrealität von den Leuten wiederum spiegeln.
Aber ich habe irgendwo gelesen, man wird ja schlagartig nicht, wenn man 30 wird, 70. Warum nehmt ihr das denn so eng mit diesem Alterskorridor?
Ja, ich kann das irgendwie gut verstehen, weil das echt, glaube ich, in der Logik unserer Zielgruppen ein komischer Bruch ist, ne? Wenn du 29 bist und kriegst noch ein Angebot und du liebst es. Und wir haben ja wirklich auch viele Angebote beendet, die Millionen Abonnenten hatten, ja. Und man dann, oder wahnsinnig hohe Reichweiten. Und wenn man dann die Argumentation hört, naja, wir mussten das beenden, weil ihr seid jetzt zu alt. Das ist schon seltsam, ich verstehe das, aber aus der Logik, die wir haben, aus unserer intrinsischen Motivation und Perspektive, aus unserem Auftrag, der uns gegeben ist, heraus, ist das total folgerichtig, weil letzten Endes wäre es ja auch total unfair. Wir haben ein relativ stabiles Budget, ja, das heißt also, wir müssen uns wirklich gut überlegen, was wir mit diesen so roundabout 45 Millionen Euro, die wir haben, machen. Und wenn wir jetzt einfach sagen würden, okay, wir haben ja schon Erfolge programmiert und die funktionieren auch gut, und dann lassen wir die einfach weiterlaufen und das Geld geht da rein, aber wir messen gleichzeitig, dass der Altersdurchschnitt in diesen Formaten nach 8 Jahren einfach jenseits der 29 liegt weit, dann wäre das schon irgendwie echt erstens mal nicht auftragsgemäß und zweitens mal auch total ungerecht, weil wir Geld, was eigentlich für eine jüngere Zielgruppe bereitstehen müsste, dann für andere Zwecke verwenden würden, nämlich für ältere Zielgruppen. Und deswegen ist das schon eine Entscheidung, die irgendwie auch echt wehtut, weil wir da viel Hass auch manchmal abkriegen dann aus den Zielgruppen, die wir sozusagen aufgeben müssen. Auf der anderen Seite aber auch, finde ich, total fair und wichtig, dass wir es schaffen und machen.
Ja, zum Glück sind ja die Macherinnen und Macher, die bei euch zu alt werden, als Präsentatoren, als Kreatoren, wie zum Beispiel Dennis und Benny Walter, die jetzt mit Worldwide Wohnzimmer raus sind, oder Maite Nguyen-Kim, die haben ja dann auf anderen Plattformen Gelegenheit, das, was sie bei Funk an Reichweite bekommen haben oder an Beliebtheit, Popularität, wie auch immer, dann woanders fortzuführen. Aber ihr müsst da eigentlich ständig am Casten sein, obwohl ich euer letzter großer spektakulärer Neuzugang, nämlich der Parabelritter, für mich jetzt auch nicht aussieht, als wäre er noch im Zielkorridor, oder?
Nee, also erstmal vielleicht so den ersten Teil deiner Frage. Für uns ist es natürlich immer total schön, wenn die Leute Perspektiven bekommen. Also das muss man einfach so sagen, bei Dennis und Benny zum Beispiel, die waren 7 Jahre Teil unseres Netzwerks und echt, also eine richtig tolle Zusammenarbeit. Und aus meiner Brille sage ich jetzt auch mal, vielleicht so mein Wunsch wäre schon, dass wir natürlich es schaffen, solchen Leuten in der Zukunft auch eine Perspektive innerhalb der öffentlich-rechtlichen Systeme anbieten zu können, in anderen Sendern. Ne? Und daran arbeiten wir auch, dass wir vielleicht diese Übergabepunkte geschickter gestalten können und da vielleicht auch mehr Energie nochmal reinlegen müssen, dass wir das besser hinkriegen. Aber in dem Fall haben wir es halt nicht hingekriegt. An anderen Stellen haben wir es halt gut hingekriegt.
Genau,
ne?
mit Mai beispielsweise, wo die Übergabe, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wir haben auch andere Stellen, wo wir das sehr gut, finde ich, bisher hinbekommen haben. Also auch um Köpfe wie Mirko Trotschmann, der auch bei Terra X dann auch auftaucht und zwar auch immer noch einer unserer wichtigsten Köpfe ist, aber wo man auch merkt, dass der jetzt auch an anderen Stellen wichtig wird und dafür auch andere Publika ihn dann einfach auch kennenlernen. Und ich glaube, das ist wirklich die Mischung und die Planung, wie wir solche Übergabepunkte einfach hinbekommen. Ich finde schon, dass es uns in diesen 8 Jahren sehr häufig geglückt ist. Ich wäre, glaube ich, noch glücklicher, wenn wir zum 10-Jährigen von Funk sprechen und es wäre noch mal viel mehr geworden, was wir auch wirklich übergeben konnten und nicht beenden mussten.
Das sind die äußeren Rahmenbedingungen, die noch nichts was zu tun haben mit der Qualität eurer Angebote. Da gibt es zumindest in der 8-jährigen Geschichte den einen oder anderen Rückschlag, will ich mal sagen. Also der letzte große vor der Sommerpause, Stichwort Rezo bettelt sich mit Steuerung F.
Diese Kritik war hart.
Hier hat Steuerung F ihre Zuschauer klar belogen. Offensichtliches Framing, denn nichts daran ist journalistisch.
Rezo hat auf einen Film von Steuerung F reagiert und auch generell unsere Arbeitsweise in Frage gestellt. Nach seiner Veröffentlichung gab es viel Unmut in unseren Kommentaren.
Wie geht ihr denn mit solchen dann von auch außen angeschobenen Kritiken um?
Also ich glaube, wir gucken uns wirklich immer genau an, was da an Kritik angekommen ist. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, eine gute Lernkultur zu haben und so Kritik auch anzunehmen, dann werden wir auch immer besser. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, wir suchen junge Talente. Und die Menschen, die bei uns arbeiten, lernen ja auch Dinge mit uns. Und wir lernen im Übrigen auch. Also wir haben in den 8 Jahren auch echt viel gelernt und auch viele Fehler gemacht. Und ich bin immer dafür, dass wir die Fehler machen dürfen. Ich glaube im Übrigen auch, dass wir bei dem Output, den wir haben, die Fehlerquote echt super ist, ehrlich gesagt. Und ich finde es dann aber wichtig, dass wir mit den Fehlern offen umgehen so und dass wir uns eingestehen und dass wir dann auch mal, ich sag jetzt mal, halt auch so mutig sind zu sagen, okay, ganz ehrlich, wir müssen halt hier mal eine Pause machen und das wirklich mal richtig reflektieren, aufarbeiten und uns angucken, was wir besser machen müssen. Und alle solche Fehler, die uns unterlaufen sind und die dann auch diskutiert wurden und übrigens auch einige, die uns unterlaufen wurden und gar nicht so groß diskutiert wurden, führen bei uns zu Veränderungen in der Regel. Und ich finde, das ist das, wo ich wirklich mit voller Überzeugung sagen kann, da tun sich dann Sachen und verbessern sich Sachen.
Kannst du das vielleicht an einem Beispiel kurz erläutern, dass man das mal so plastisch nachvollziehen kann? Denn es gibt ja auch Medienwissenschaftler, die sich mit euch beschäftigen. Dann auch für mich völlig unbekannte YouTuber, die sich mit euch auseinandersetzen und sagen,
ich möchte mit euch heute die Frage klären. Ist Funk, so wie es aktuell ist, eigentlich gescheitert? Für diese Annahme gibt es nämlich einiges an Indizien.
Und das auch einem Massenpublikum wieder auf YouTube streuen. Also das ist ja etwas anderes, als wenn man nur sendet, sondern das sind ja Reactions auf Reactions dann wieder, ne?
Ja, wahnsinnig spannendes Phänomen tatsächlich. Ja. Und für uns natürlich auch schon eine Herausforderung, uns immer wieder zu erklären. Da war ja zum Beispiel jetzt neulich auch gerade diese Kritik, ist Funk am Ende, weil wir sozusagen die Sachen raussortieren, die zu alt werden. So. Und da war auch dann das Fazit bei vielen, ja, war es. Dann gab es aber auch wieder Reactions, die das vielleicht ein bisschen besser eingeordnet haben, gesagt haben, nee, wartet mal, da ist schon auch irgendwie eine Logik hinter so. Ne? Ich finde das total spannend zu beobachten. Und daran sieht man auch im Grunde genommen, dass wir in unseren Zielgruppen wirklich den Leuten auch zutrauen können, dass sie Dinge verstehen, dass sie Fehler erkennen, dass wir uns damit auch auseinandersetzen müssen. Und das machen wir. Also es gibt so kleine Beispiele, wie zum Beispiel, kann man auch noch nachgucken, bei Was kostet die Welt haben wir ein Video gemacht, was ziemlich schnell kritisiert wurde über das Milliardenbusiness der Kirche in der Community-Spalte. Und darauf hat die Redaktion sofort reagiert und hat das überarbeitet mit einem Transparenzhinweis neu hochgeladen. Ich finde, das sind halt auch Mechanismen, an denen irgendwie junger Journalismus schon auch wachsen kann letzten Endes. Ne? Diese Interaktion, dieses so, wir haben eine ganze Community, die damit drauf guckt und der das ja im Übrigen auch wichtig ist, dass Journalismus gut ist. Ne? Das ist ja das, was du auf der Habenseite hast. Also das ist ja
das
echt.
Es wäre
viel schlimmer, wenn die Leute sagen würden, ja, ist mir doch scheißegal. Dann haben die halt Fehler gemacht, ist mir sowieso wurscht, weil ich gucke, das ist mir egal, wie Journalismus ist. Und ich finde, das ist auch das, was auf Steuerung F in der Habenseite ist. Da haben wir, und jetzt kann ich mal, weil du gefragt hast, was ist denn konkret da zu sehen sozusagen. Jetzt kann ich mal sagen, was haben wir denn gemacht? Wir haben bei STRG F festgestellt, dass sorgfältiger Journalismus einfach mehr Zeit braucht. Da war ein Stück weit auch eine Überforderung da. Das heißt, wir haben den Output auf 2/3 reduziert. Das ist, finde ich, eine wahnsinnig wichtige Maßnahme. Wir haben, da gibt es eine neue Rolle, die sozusagen aus so einer, wie haben die es nochmal intern genannt, der Zerstörer, der also wirklich nochmal eine extra Schleife sozusagen, wo nochmal Fakten gecheckt werden, wo nochmal eine andere Perspektive eingenommen wird. Und ich glaube, das führt zu wirklich guten Produkten. Wenn man sich mal anguckt, was die in der letzten Zeit wieder gerade produziert haben, wo man einfach sieht, die sind eine Instanz für jungen Journalismus, nach wie vor. Und das ist mir total wichtig. Oder wenn wir hier in der Zentrale mal gucken, was haben wir festgestellt, vielleicht aufgrund von Fehlern, die wir gemacht haben. Wir haben eine CVD-Rolle geschaffen, nochmal extra, die besonders komplexe Inhalte nochmal abnehmen kann, in der zusätzlichen Abnahmeschleife. Wir haben journalistische Basisseminare, also Auffrischungsseminare, würde ich das nennen, angefangen zu geben, wo, glaube ich, inzwischen über 800 Leute durch sind tatsächlich in unserem Netzwerk und den Peers. Und das sind schon, glaube ich, Sachen, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so, dass wir die vielleicht einfach angeschoben hätten, wenn wir nicht vorher auch mal einen Impuls gehabt haben, zu sagen, ja doch, da müssen wir wirklich nochmal besser werden. Und das ist das, worauf ich wirklich, da bin ich vielleicht sogar am ehesten noch stolz drauf, dass wir das schaffen, das auszuhalten, drauf zu gucken und zu gucken, was machen wir denn, was können wir denn wirklich besser machen? OBS-Studie auch. Da war ja ein Kritikpunkt, wir haben zu wenig ostdeutsche Kultur und Perspektiven. Jetzt hast du mit Alexander Prinz geredet, einem der ostdeutschen größten YouTuber. Also wir reagieren schon, wenn wir glauben, dass Kritik gerechtfertigt ist. Diese Reibung nach außen ist wichtig und für mich ist genauso wichtig die Reibung bei uns im Team und vor allen Dingen eine Kultur, die das aushält und in der wir auch uns gegenseitig mal kritisieren können und danach halt miteinander
weitermachen.
So, ja. So, das ist wirklich, das ist das eigentlich mein größtes Learning.
Das eben angesprochene Interview mit dem Parabelritter können Sie noch auf YouTube sehen. Und das waren in der Funkzentrale Mainz Philipp Schild und Christine Blum, die beiden Funkprogrammgeschäftsführer von ARD und ZDF zum 8. Geburtstag von Funk. Und dann habe ich tatsächlich noch einen Mediathekentipp für Sie. Diese Doku wird auch im linearen Fernsehen am 10. Oktober im Mitteldeutschen Fernsehen gezeigt.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Eigentlich steht immer schon vorher fest, mit den Ostdeutschen stimmt was nicht.
In Ostdeutschland sind öffentliche Gelder in Milliardenhöhe verschwendet worden.
Eine tiefe Geschichte. Eigentlich ist der Ossi ganz okay. Hätte sich jetzt, glaube ich, nicht so doll verkauft.
Der Osten ist was anderes als das Bild des Ostens.
Was ist denn da los, auch mit Sachsen?
Warum geht es immer nur um Nazis? Warum geht es nicht um all die anderen, die hier auch leben?
Was früher die Zonengabi war, ist heute der Russlandversteher.
Es ist kompliziert, heißt der Film. Der Osten in den Medien, ein Film von Annette Friedrich und Christoph Peters.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.